Hallo bei Trending Topics. Heute haben wir eine ganz seltene Spezies von Investoren vors Mikrofon bekommen, und zwar Krypto-Investoren. Christian Niedermüller und Astrid Wollert haben Smape Capital mit einem internationalen Team aus Österreich herausgestartet, um in Krypto-Startups, Decentralized Finance und NFTs zu investieren. Wie das funktioniert, das besprechen wir jetzt im Podcast mit den beiden. Hallo Astrid, hallo Christian.
Hallo Jakob.
Servus.
Ja, freut mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr habt ja Großes vor in der europäischen Kryptoindustrie. Werden wir später gleich erfahren. Zuerst will ich mal fragen, es ist nicht lange her, neue Allzeithochs bei Bitcoin und Ethereum. Habt ihr dieses Comeback nach einem verhältnismäßig durchwachsenen Sommer für möglich gehalten?
Doch, prinzipiell schon. Also ich meine, man hat ja eigentlich schon, wie soll man sagen, letztes Jahr schon sehr viel interessante News reinbekommen von institutionellen Playern, die sich ja da schon in den Markt hineingekauft haben und auch, sagen wir mal, up to speed geworden sind mit der Technologie an für sich und was sie kann oder auch mit ihren Limitationen. Also wir haben eigentlich schon sehr drauf gehofft und sind natürlich auch sehr positiv überrascht gewesen, dass jetzt auch diesen Turn noch weiter natürlich in den Winter hineingenommen hat.
Okay, und jetzt startet sie in eine sehr heiße Phase, in einen heißen Herbst, in einen heißen Winter hinein mit Smape Capital. Erzähl's einmal, was ist Smape Capital? Wie ist der Investmentplan bei euch?
Ja, vielleicht starte ich mal mit was in Smape Capital ist, und dann Astrid, das ist der Astrid, ihre Hauptexpertise, neben vielen anderen Expertisen, dann soll sie am besten intensiver über unsere Investment-Narrative sprechen. Das Smape Capital wird aufgesetzt als Spezial-AIF in Deutschland, weil wir hier auch einen guten Teil des Teams sitzen haben, und wir werden vor allem in Token, in Utility-Token investieren. Also wir sind ein klassischer VC, der aber nicht in klassischen Equity investiert, sondern direkt in Token. Kann sein, dass wir manchmal, um an die Token selbst zu kommen, auch in Equity investieren müssen oder auch wollen. Aber wir sind ein klassischer Token-VC, ein Utility-Token-VC.
Okay, und Astrid, du weißt mehr über die Investmentstrategie. Was liegt da im Fokus bei euch?
Ja, bei uns ist es an und für sich so, dass wir thematisch sehr breit aufgestellt sind, und das haben wir auch bewusst so gewählt, weil wir einerseits natürlich nicht so den Hypes nachhängen wollen, die schon vergangen sind und jetzt gerade passieren, sondern eigentlich sind wir schon drauf, die nächsten Hypes zu identifizieren. Und da investieren wir wirklich erstmal natürlich, wie gesagt, natürlich so klassisch noch DeFi, dann Data AI Module, Hardware IoT sind Sektoren, die wir sehr, sehr spannend finden. Also ich glaube, da wird sich auch noch sehr, sehr viel tun in der Zukunft. Dann Infrastruktur und unterstützende Infrastruktur, da gibt es auch noch sehr viel zu lösen. Wir sind auch in Touch mit Academia, um zu schauen, welche neuen Approaches könnten denn in den nächsten Jahren auf den Table kommen, weil, wie wir alle wissen, die Approaches, die wir jetzt haben mit Proof of Work, Proof of Stake, sind natürlich nicht schlecht, aber auch da gibt es Optimierungsbedarf, und da ist natürlich interessant, was da als nächstes rauskommt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit unserem recht einzigartigen Inhouse-Crawler einerseits Dealflow zu identifizieren, andererseits aber auch diese Trendanalysen dann für uns auch zu sehen, okay, was sind denn so die nächsten Sektoren, die langsam in unseren Dealflow-Funnel da hineinkommen. Also wir sehen etwa gut 80 bis 100 Projekte im Monat. Das heißt, wir haben natürlich, sind sehr, sehr heavy-lastig jetzt auf Research und müssen das alles abarbeiten, aber es ist sehr, sehr spannend, was sich da eigentlich tut. Ja.
Okay, das heißt, derzeit lernen die Leute gerade, was Decentralized Finance überhaupt ist, aber ihr seid schon wieder beim nächsten Trend. Was kommt denn da auf uns zu, mal über DeFi hinaus gesehen? Was sind da eurer Meinung nach die Zukunftstrends im Crypto-Space?
Also was du jetzt natürlich schon siehst, ist, dass dieses DAO-Movement, diese Decentralized Autonomous Organizations, sich sehr, sehr stark rausbilden. Also das haben wir eigentlich schon Anfang Sommer oder sagen wir Ende Frühjahr schon gesehen. Fängt jetzt so richtig an im Hype, wobei man da immer warnen muss. Also auch für Investoren, die sich das anschauen, schaut sich bitte genau die Governance-Mechanismen an von diesen DAOs, weil die sind teilweise noch gar nicht so ausgereift und nicht gut beschrieben. Da gibt es nur wenige Teams, die wirklich eine sehr gute Expertise darin haben. Und dann sehen wir eigentlich schon recht viele Healthcare-Startups jetzt in dem Bereich, aus den verschiedensten Teilen der Welt, teilweise mit Token, teilweise ohne Token. Und da möchte ich eigentlich auch nochmal sagen, dass man darf nie vergessen, also wenn man über Blockchain-Technologie spricht, der Token kann ja auch separat davon funktionieren. Also, oder sagen wir so, die Blockchain kann allein für sich funktionieren. Der Token ist ja nur ein Financial Incentive Layer für ein Blockchain-System. Das heißt, man muss sich sehr, sehr genau anschauen, was ist denn die Token Utility? Wie funktioniert das? Und gibt es da überhaupt einen Value, der vom Netzwerk wirklich zu diesem Token hinüberkommt? Oder ist das ein rein spekulatives Instrument, das eigentlich für die Applikation gar nicht genutzt werden kann oder braucht? Ja.
Mhm. Du hast jetzt ein sehr spannendes Stichwort erwähnt, DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Für die Leute da draußen, die das erste Mal hören, was ist denn das?
Es ist im Prinzip eigentlich wie eine Organisation, die sich komplett selbst organisiert. Du hast eigentlich eine flache Hierarchie. Und da gibt es eben über verschiedene Voting-Mechanismen, kannst du dann entscheiden, wie sich diese Struktur oder diese Organisation weiterentwickelt oder wie sich das Netzwerk weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel in ein sehr spannendes DAO investiert recently, das war Prime DAO. Und das versucht, DeFi-Ratings auf eine Next Level zu bringen. Also die haben da auch Möglichkeiten mit Prime Rating, dass sie auch über die Crowd, über ihre Community Reports einholen. Dazu muss man sagen, das Team hat auch einen sehr starken so VC-Analyst-Background. Das siehst du auch, wenn du die ganzen so Analyse-Templates anschaust von diesen DAO. Und die werden in weiterer Folge natürlich auch so DAO-to-DAO-Communication machen, was auch wieder eine Infrastruktur ist, die notwendig sein wird für Zukunft, dass diese selbstorganisierten Communities auch miteinander interagieren können.
Okay, sehr spannend. Christian, was würdest du sagen? Ihr geht jetzt dann bald mit so einem Krypto-Fonds an den Start. Siehst du Europa im Lead, was das Thema angeht? Man hat ja im letzten Jahr gesehen, dass da enorm viel auch in europäische Startups, Scale-ups, Projekte investiert wurde. Wie siehst du das?
Also ich glaube, Europa ist sicher nicht global im Lead. Im Lead ist oft der US-Raum und der asiatische Raum grundsätzlich. Aber es sind sehr, sehr viele interessante Projekte da. Eigentlich, die interessantesten Projekte bis dato oder bis vor kurzem sind viele in Europa entstanden. Ja. Also wenn man auf Ethereum, Polkadot und Co. sieht, dann weiß man da zumindest, dass hier die Wurzeln in Europa sind. Und es passiert schon sehr viel. Vor allem im Akademia-Bereich, wie die Astrid angesprochen hat, passiert sehr viel. Es passiert jetzt auch immer mehr im VC-Bereich, im Investment-Bereich. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass die wirklich großen Summen auch jetzt im VC-Bereich, also wo das Geld im Moment auch locker sitzt für neue Projekte, das sitzt eigentlich ganz klar in den USA und in Asien vor allem. Und ja, da hoffen wir auch, neben einigen, es gibt schon sehr viele andere Krypto-Token-VCs, dass wir auch ein interessantes Rädchen dieser zukünftigen europäischen Investment-Infrastruktur hier sein können. Ja.
Mhm. Könntest du schon was verraten, wie groß wird euer Fonds werden? Wie groß werden die Tickets sein, die ihr investieren könnt?
Ja, also wir richten uns an professionelle Investoren. Sprich, wir haben ein Mindestticket eigentlich von 100 bzw. 200.000. Es kommt noch auf einige kleinere Spezialparameter drauf an. Und sonst, wir versuchen natürlich größere Tickets an Land zu ziehen. Und unser Target-Volumen vom Fonds ist so zwischen 20 und 30 Millionen. Wenn es ein bisschen darunter oder darüber ist, ist es auch in Ordnung für uns. Ja. Jedoch wollen wir auf keinen Fall mehr als 40 bis 50 Millionen so in dieser Range raisen, weil wir da auch sehen, dass es auch durchaus nicht so einfach ist, diese Menge an Kapital auch wirklich werthaltig und zukunftsorientiert zu investieren. Ja.
Okay. Ihr habt es vorher schon anklingen lassen. Ihr seid vor allem darauf aus, Token zu kaufen. Das heißt, ihr kauft jetzt in erster Linie gar nicht Firmenanteile von klassischen Startups, sondern ihr wollt wirklich Token kaufen. Wie wird das funktionieren? Das heißt, es müssen gar nicht notwendigerweise klassische Krypto-Startups sein, sondern es können auch größere Projekte sein, wie zum Beispiel Polkadot.
Also wir würden eigentlich nicht in Listed Assets investieren. Also das können wir aus regulatorischen Gründen noch recht schlecht abbilden, um ehrlich zu sein. Also es würden immer Pre-Seed, Seed, also Private Rounds sein, in die wir investieren würden. Natürlich, es würden Applikationen sein, es könnte eben ein neues Infrastruktur à la Polkadot sein, kann genauso gut, wie soll ich sagen, eine Parachain sein auf Polkadot, die spannend ist und was Neuwertiges bietet gegenüber anderen Playern im Markt. Also da sind wir eigentlich recht breit aufgestellt. Aber wir sind das immer sehr, sehr vorsichtig, dass wir sagen, gut, wir schauen uns wirklich diesen Token an und wie vorher erwähnt, die Utility muss mit dem Value dann auch einhergehen und dass da auch wirklich eine Funktion dahinter ist.
Das erwähnte Fachwort Utility Token versus Security Token, das ist eine große und nicht unwichtige Diskussion auch für euch als Investoren. Wo zieht ihr denn da die Grenze? Was ist ein Utility Token und was ist dann auf der anderen Seite ein Security Token?
Es gibt ja da diverse Definitionen und vielleicht als Side Note, ich bin ja auch Mitinitiator der Digital Asset Association Austria und die ist ja herausgekommen aus einem Token-Klassifizierungs-Workshop damals im Finanzministerium, den wir für oder mit der FMA auch gemacht haben. Da haben wir uns auch sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt. Aber da gibt es ja unterschiedlichste Definitionen. In den USA gibt es ja den sogenannten Howey-Test, ab wann etwas eine Security definiert ist. Grundsätzlich kann man wohl sagen, wenn es kein Geld verdient oder abwirft als Dividende oder so mehr oder weniger so strukturiert ist wie ein Kapitalmarktinstrument, dann ist es mal eher keine Security. Ja? Also wenn es keine Dividenden abwirft, keine Umsatzanteile und Co. Gewährt, dann ist es eher keine Security-Token. Aber es gibt ja noch unterschiedliche, also wenn wir von Utility-Token sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Ökosystem-Token, von Verwendungstoken, ja. Dann gibt es auch noch den Payment-Token-Coin, also Bitcoin würde ja eher nicht eigentlich in die Klassifizierung Utility-Token fallen, auch nicht in Security-Token. Es gibt ja meiner Meinung nach eben drei Klassifizierungen und wir bewegen uns aber klar eigentlich in den Bereich der Utility-Token. Das hat gewisse Vorteile, dass man sich nicht auseinandersetzen muss musste bis jetzt mit vielen regulatorischen Themen und vor allem auch mit Steuerthemen. Aber wie wir wissen und wie du auch in einem anderen Podcast ja abgehandelt hast, tut sich da ja auch einiges. Also kann es da ja auch zu Veränderungen kommen, jederzeit.
Und ich muss auch sagen, also dieses Thema beschäftigt uns natürlich auch sehr stark in der Due Diligence und im Research. Und da sind wir eigentlich recht glücklich, dass wir zwei Advisor und einen GP haben, die sehr, sehr stark, also die eigentlich Anwälte sind und sehr stark in diesem Regulatory und Blockchain-Fintech-Thema drinnen sind. Und das ist natürlich auch etwas, das in unsere Investmententscheidungen einfließt.
Okay. Um es mal konkret zu fragen, angenommen, ihr hättet die Möglichkeit, in XRP zu investieren. Wie würdet ihr das bewerten? Ist XRP ein Utility-Token, mit dem ich Transaktionen bezahle, oder ist XRP eher als Firmenanteil an Ripple zu sehen? Wie würdet ihr euch da in der schon sehr wichtigen Frage entscheiden?
Sehr schwierig, es ist ein Mix aus beiden, würde ich sagen. Also du hast ja beide Funktionen eigentlich in diesem Token drinnen. Aber gut, wie gesagt, wir sind keine Anwälte, wir wollen auch keine Investmentempfehlungen hier an dieser Stelle angeben und keine Kaufempfehlungen. Aber es wäre wahrscheinlich als Mix anzusehen.
Okay. Ihr habt es vorher ja auch schon erwähnt. Ethereum ist natürlich spannend, Polkadot ist spannend. Welche Smart Contracts Plattformen sind für euch und für Investments besonders wichtig? Ist es tatsächlich Ethereum oder schaut ihr euch auch Projekte an, die auf Solana oder Cardano laufen?
Du, wir sind eigentlich plattformagnostisch. Also wir haben in dem Sinne keine Lieblingsplattform, weil wir die Vor- und die Nachteile in jeder Plattform sehen können. Daher investieren wir eigentlich über alle Plattformen, weil wir glauben, dass gewisse Plattformen natürlich für den einen oder den anderen Use Case dann einfach besser sein werden. Und danach gehen wir. Also darum sind wir eigentlich da sehr, sehr agnostisch. Und ja, es ist halt immer auch das Thema, wie soll ich sagen, die Zukunft ist für uns trotzdem im Kopf eher Cross-Chain, nicht Multi-Chain. Viele verkaufen ja derzeit das Multi-Chain, das sie gelauncht haben auf verschiedensten Chains als, wir sagen, Interoperabilität. Das hat aber leider überhaupt nichts damit zu tun. Die Brücken sind immer noch nicht geschlagen. Also wir glauben wirklich an diese Cross-Chain-Zukunft. Und so bewegen wir uns auch im Investmentbereich.
Und für euch im Research dieser ganzen Projekte stelle ich mir unglaublich schwer vor, denn gerade im Krypto-Bereich hat man es ja mit vielen neuen Worterfindungen, vielen neuen Technologien zu tun. Wie schwer ist es da eigentlich zwischen Spreu und Weizen zu unterscheiden? Wie tut es euch da im Alltag?
Also ich muss sagen, du musst halt wirklich fulltime dedicated sein, dass du diese ganzen verschiedenen, also diese Feinheiten verstehst. Ich persönlich bin ja in dem Bereich schon 2012, 2013 gestartet, weil Freunde von mir Ethereum aufgebaut haben. Dieselben Freunde sind dann gegangen und haben Polkadot aufgebaut. Also ich wurde schon sehr, sehr früh zu dieser Technologie exponiert und konnte mir sehr, sehr viele Gedanken dazu machen. Der Analyst, der bei mir auch im Team arbeitet, genauso, der hat auch in seiner Studienzeit Ethereum Mining Rigs aufgebaut. Also wir sind alle so auf der Research-Seite schon sehr viele Jahre in diesem Thema drin und hatten auch die Möglichkeit, quasi diesen Soft-Launch halt mitzuerleben und fangen nicht erst jetzt bei Null an, wo es halt wirklich eine Fülle an Informationen gibt zu diesen diversen Infrastrukturen.
Was man da vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass es momentan ein starker Verkäufermarkt ist. Ja? Sprich, man ist in der Due Diligence oft, auch wenn man sie, und wir sind da wirklich sehr genau, wenn man sie sehr genau machen will, und das ist auch das Feedback von den Projekten, dass wir eigentlich immer der VC sind oder der Investor sind, der die längste und intensivste Due Diligence macht. Aber es ist trotzdem sehr schwierig, weil die Zeitleisten von den Projekten sehr, sehr kurz sind teilweise. Sprich, man hat sehr wenig Zeit, um die Due Diligence wirklich abzuschließen, oder man fliegt aus der Runde öfters raus. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein Zusatzaspekt, den man hier beim Research auch mit berücksichtigen muss aktuell, ja.
Okay. Auf eurer Webseite habe ich auch das sehr gehypte Kürzel NFT gelesen. Ist das auch etwas, worin ihr investieren wollt? Oder sagt ihr, gut, das ist 2021 so ein Hype und das war's wieder? Wie ist da eure Meinung?
Also ich persönlich sehe noch viele spannende Use Cases vor uns, die noch gar nicht mit NFTs so richtig abgedeckt wurden. Also ich bin ja stark im Innovations- und IP-Management geroutet und da sehe ich natürlich auch Fälle, wo du sagst, gut, wenn wir jetzt eben Digital Fashion, Digital Art anschauen oder wie gesagt Patente oder neue Rechte für Digital Intangibles, dann macht die Kombination mit NFT halt wahnsinnig viel Sinn. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel, was wir sehen werden. Im selben Zusammenhang, also wenn ich gerade über so IP-Management rede oder IP-Frameworks, finde ich sehr, sehr spannend, dass man sich auch langsam überlegt, wie können wir diese Netzwerke eigentlich valuieren, ja, oder welche Valuierungsframeworks können wir auch für NFTs aufbauen. Und das ist etwas, das wir auch in Research versuchen jetzt zu machen. Da suchen wir auch gerade aktuell akademische Partner, weil wir glauben, dass das halt auch noch so ein Knackpunkt ist in dieser, sagen wir, im ganzen Ökosystem, dass es kein wirkliches Framework dafür gibt.
Jetzt hat man 2021 ja eine wahre Investmentflut in Startups und Scale-Ups gesehen, und zwar nicht nur generell, sondern auch und vor allem im Krypto-Bereich. Nur um ein Beispiel zu nennen, FTX als Exchange hat, glaube ich, mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar alleine heuer an Investment bekommen, 25 Milliarden Dollar bewertet. Besteht bei dieser Investmentflut nicht auch eine sehr starke Blasengefahr?
Ja, also wir sind sicher in einer Blase, in einer von vielen Blasen. Ja. Also wir sind in einer Equity-Blase, wir sind in einer VC-Blase und wir sind in einer Krypto-Blase. Also es gibt da viele Blasen, die platzen können. Nur ist das ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Also jede große Blase hat nicht nur dazu geführt, dass sie geplatzt ist, sondern dass unglaublich interessante Ökosysteme mit sehr viel Geld versorgt worden sind über einen längeren Zeitraum. Ja. Und dadurch sind eigentlich viel größer und längerfristig wirklich große Themen erst aufgebaut worden. Man sieht zurück zur Dotcom-Bubble, ja, was da aufgebaut worden ist im Nachhinein. Oder jetzt auch, wenn man im Kryptobereich speziell zurückblickt auf die 2017er Bubble, die dann geplatzt ist, ja, da ist auch sehr viel Geld und Interesse reingeflossen dadurch. Und viel Geld und Interesse ist dann auch geblieben und genauso wird es hier auch jetzt sein. Ja. Also sprich, Interesse und Geld werden bleiben über einen längeren Zeitraum. Wir sehen super große Fonds, die mit hunderten Millionen Dollar ausgestattet sind. Die werden jetzt einfach investieren, investieren, investieren. Und natürlich werden die in viele Startups Token investieren, die in 2, 3 Jahren nicht mehr existieren werden. Nur sie werden auch in einige investieren, die mit diesem Geld neue Infrastruktur und Co. aufbauen können. Die ganze Szene entwickelt sich zu einem Magnet für Developer und Co., die neue Dinge bauen, die sich neue Eigenschaften aneignen. Dadurch wird das Ganze einfach wachsen, Bubble hin oder her. Ja? Und dementsprechend bin ich auch super, super zuversichtlich, was die Zukunft vom gesamten Crypto-Space betrifft. Ja? Es wird ein Merge sein zwischen jetzt Crypto Native und Traditional Finance, ja, und super, super spannende Explosion an Interaktionen wird es hier geben über die nächsten Jahre. Ja.
Seht ihr eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem sehr starken Kryptomarkt und der stark steigenden Inflation? Der Zusammenhang wird ja oft gezogen. Ist das auch eure Meinung?
Also ich glaube nicht per se. Ja. Also meine Meinung, natürlich eine starke Inflation. Ich glaube, jetzt dieses Jahr haben wir offiziell hier in Deutschland, Österreich so circa 4%, ohne gewisse Assetbereiche überhaupt berücksichtigt zu haben, wie Immobilien. Und das hat natürlich, das sieht natürlich der Otto-Normalverbraucher jetzt, okay, mein Geld wird immer weniger wert. Was mache ich damit? Ich gehe vielleicht in Edelmetalle, ich gehe doch ein bisschen in Aktien und natürlich geht man dann auch in andere Assetklassen, wo man großes Wachstum sieht. Und da sind Bitcoin und Co. Natürlich auch für den, der sich nicht so intensiv wie wir mit der Szene auseinandersetzt, interessante Assetklasse, die man mal versucht, ja, oder eine neue interessante Assetklasse, die man versucht. Aber ich glaube nicht, dass es per se vor allem mit der Inflation zusammenhängt, dass der Krypto-Market Cap generell so steigt. Das ist einfach, weil so dermaßen viel entwickelt wird, weil es spannend ist, weil es schneller geht, weil es unkomplizierter funktioniert. Ja, und weil es digital ist und weil es die neuen Generationen weit mehr anspricht als der traditionelle Finanzmarkt.
Okay, also durchaus positiv gestimmt, sehe ich. Ich würde noch gerne über zwei Damoklesschwerter gerne sprechen, die aus meiner Sicht so ein bisschen über der Kryptoindustrie drüber hängen. Ich glaube, das eine heißt Binance und das andere heißt Tether. Fangen wir vielleicht mit Binance an. Ich habe vorher schon erwähnt, FTX als der neue große Herausforderer am Exchange-Markt, kürzlich mit 25 Milliarden Dollar bewertet. Können die größer werden als Binance und andere, die vielleicht derzeit so ein bisschen im unregulierten Wasser schwimmen und nicht so recht wissen, was sie tun sollen?
Also ich persönlich sehe das eher so, wenn man grundsätzlich in die History schaut, weißt du, von Exchanges von Anfang an. Exchanges kommen und gehen. Einmal ist der eine der größte, manchmal der andere. Und ultimativ, glaube ich, wenn die übrig bleiben, die einerseits die beste User Experience bieten, ja, und auch die spannendsten Assets anbieten, weil es gibt ja manche Player am Markt, die ja wirklich eine mickrige Liste hat, wo man sagt, okay, zahlt es sich da überhaupt, sich da zu registrieren und da den Hassle zu haben. Und ich glaube auch, dass am Ende wirklich die Exchanges übrig bleiben werden, die regulatorisch sauber sind. Also zum Beispiel in Europa haben wir ja die Bitpanda oder auch in Österreich. Dann wir haben erst letztens in einen spanischen Exchange, in Bit2Me, dass ich eher so auf Lateinamerika fokussieren möchte, investiert. Und das sind natürlich Exchanges, die sich sehr stark an der Regulatorik halten. Ich glaube, das sind auch die, die wir in Zukunft mehr sehen werden.
Okay. Und zum zweiten Damoklesschwert, Tether, Stablecoin, sehr, sehr kontrovers. Eigentlich weiß man immer noch nicht, wie der genau gedeckt ist. Trotzdem ist Tether gerade in Exchanges ein wichtiges Trading-Instrument. Was sagt ihr zu dem Thema? Ist es gefährlich oder wird am Ende nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird?
Ja, also ich glaube, dieser Tether ist ja genug gebasht worden in den letzten Jahren eigentlich schon. Und das hat ja auch dazu geführt, was ja sehr gut war, dass es jetzt um einiges mehr an Stablecoins gibt. Und es gibt ja nicht nur Stablecoins, die mittlerweile von vermeintlichen, von echten Assets gebackt sind. Es gibt ja sogar algorithmische Stablecoins, ja, und die unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Ich glaube, Tether ist mittlerweile, ja, können die relativ gut beweisen und haben auch sehr viele Audits gemacht, dass sie die Assets haben. Es geht halt immer auch darum, festzustellen, welche Art von Assets halten sie denn. Ja, und da ist ja neben der Frage, halten die tatsächlich diese Assets, ist ja auch die Frage, sind diese Assets, die sie wirklich halten, auch so werthaltig oder wie das US-Dollar-Äquivalent, das sie eigentlich darstellen wollen. Und das ist eigentlich die Hauptfrage. Und darf man das dann eigentlich als US-Dollar-Packed-Coin oder Token verkaufen, wenn man eigentlich auch in andere Kryptoassets, partiell Equities, Bonds und Co. investiert ist? Das ist eben die Frage. Ich glaube mittlerweile, ich glaube, die haben durchaus Zeiten gehabt, wo sie vielleicht nicht hundertprozentig gedeckt waren. Ja? Und darum drehen sich ja diese ganzen Mysterien. Ich glaube, mittlerweile sind die gut aufgestellt, was ihr Audit, Trail und Co. betrifft. Aber ich möchte nicht wissen, was da vor ein paar Jahren mit den ganzen Assets gemacht worden ist, die neu gemintet worden sind. Ja.
Grundsätzlich finde ich, sollte man auch dazu erwähnen, dass Stablecoins ja eine sinnvolle Ergänzung von vielen Web3-Geschäftsmodellen ist. Ja. Aber ich glaube, wenn wir auf lange Zeitsicht wirklich schauen, dann wird das auch immer irrelevanter werden, dass wir gegen Euros oder US-Dollar wirklich das peggen, weil wenn wir jetzt anschauen, die NFTs, ja, die werden ja absolut nur in Ether bepreist. Das heißt, man schaut da eigentlich gar nicht mehr wirklich auf den Dollarwert, der dahinter liegt. Es ist halt, man kauft es für Ether, man verkauft es für Ether, es wird eigentlich gar nicht mehr umgewandelt. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, in die wir schauen werden mit diesen verschiedensten Token, dass wir eben eine Vielzahl an Token haben werden, die man gegeneinander tauschen kann für verschiedenste Goods and Services. Ja. Und ich glaube, es wird immer irrelevanter werden, was dahinter steht. Und darum sage ich auch, die Stablecoins sind jetzt natürlich sehr, sehr gut für den Anfang und auch um einige Stakeholder in dem Bereich, sag mal, zufriedenzustellen, weil sie sich nicht mit diesem spekulativen oder auch hochvolatilen Charakter von den anderen Token auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, auf lange Zeit gesehen werden die eher ins Irrelevante gehen dann.
Okay, alles klar. Dann danke ich euch für das Gespräch.
Dankeschön, Jakob.
Danke dir auch. Und wir hoffen, dass einige von den Zuhörern vielleicht auch unsere Seiten im Internet und auf LinkedIn und Twitter und Co. und vielleicht auch besuchen und unsere Medium-Artikel auch lesen, wo unsere Investment-Narrative auch im Detail dargestellt ist.
Alles klar. Die Links werden wir auf Trending Topics natürlich auch sharen. Das waren Christian Niedermüller und Astrid Wollert von Smape Capital, einem neuen Krypto-Investor aus Österreich und Deutschland, der demnächst starten wird. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast von Trending Topics treffen. Bis dann und ciao.